Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir lassen uns nicht entmutigen. Das ist heute das Thema. Wir lassen uns nicht entmutigen. Und dann seht ihr, da gibt es noch ein Unterthema. Wir sind keine Macher, sondern Empfänger. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir nichts machen. Ganz im Gegenteil, sondern weil wir Empfänger sind, deshalb machen wir, deshalb tun wir, weil Gott uns gibt, deshalb geben wir weiter. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wenn das Thema der Predigt ist und ihr den Predigttext für heute schon gelesen habt, was hat das mit dem Predigttext zu tun? Nun, wir werden es gleich mal hören aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach Licht, soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wenn ich jetzt an meine Walliser Gemeinden denke, in denen ich zweimal im Jahr gehe ungefähr, dann würden die hier aus jedem Vers zwei Predigten machen. Mindestens. Denn hier sind so viele Aspekte darin enthalten. Die Barmherzigkeit Gottes, die Barmherzigkeit, welche Rolle spielt sie im Dienst für Christus? Die Heimlichkeit, mit der die falschen Apostel umgehen. Die Wahrheit des Evangeliums, das helle Licht des Evangeliums. Die Herrlichkeit Christi, die Verblendung der Ungläubigen. Und. Alles das sind Themen, die hier in diesen ersten sechs Versen stehen. Es ist allerdings so, dass alle sechs Verse einen inneren Zusammenhang haben. Und deshalb möchte ich in einem Prolog zur Predigt das kurz erklären. Die Predigt hat also, kannst das nächste, die nächste Folie bringen. Die Predigt hat eigentlich vier Teile. Zuerst der Prolog und dann reden wir darüber, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir haben einen Dienst empfangen. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir haben einen Herrn empfangen. Und wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir haben eine Herrlichkeit empfangen. Dazu nachher mehr. Jetzt schauen wir mal, was der Zusammenhang dieser sechs Verse ist. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, da gibt es falsche Propheten und falsche Apostel in der Gemeinde in Korinth. Sie predigten ein anderes Evangelium. Sie verfälschten das Evangelium. Sie sagten, du kannst, der Glaube an Christus und an seine Gnade, das reicht nicht. Du musst auch noch das Zeremonialgesetz des Mose halten. Ja, zum Beispiel. Das falsche Apostel, sie intrigierten auch in der Gemeinde. Sie gingen heimlich mit ihren Dingen um und sie wollten Menschen um sich scharen. Es ging ihnen um ihre Theologie und dass Leute ihnen nachliefen. Und sie diskreditierten den Paulus. Sie sagten, boah, der hat ja gar keine Empfehlungsbriefe. Und was der euch sagt, da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Da könnt ihr gar nicht darauf trauen. Sie machten ihn schlecht. Das waren die Widerstände in dieser Gemeinde. Und jetzt antwortet Paulus, und er tut das schon seit einigen, mindestens seit dem zweiten Kapitel, ich weiß nicht, vielleicht auch sogar schon seit dem ersten Kapitel. Jetzt sagt er, wir lassen uns dennoch, trotz dieser Widerstände, trotz dieser Dinge, die da auch über uns gesagt werden, wir lassen uns nicht entmutigen. Weil wir nämlich einen Dienst empfangen haben. Und das ist kein Dienst, den wir uns selber ausgesucht haben. Das ist ein Dienst, den uns Gott durch seine Barmherzigkeit gegeben hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Nächste bitte. Ja. Und dann sagt er, im Gegensatz zu diesen falschen Aposteln, zu diesen falschen Propheten, die das Evangelium verfälschen, im Gegensatz zu denen, da sagen wir euch die Wahrheit. Da verkündigen wir euch die Wahrheit des Evangeliums. Und wir predigen nicht uns selbst. Es geht dabei nicht um unseren Ruhm, um unsere Ehre. Wir wollen nicht im Mittelpunkt stehen. Jesus Christus soll im Mittelpunkt stehen. Die Wahrheit des Evangeliums soll im Mittelpunkt stehen. Und dann sagt er, diese Wahrheit, von der wir euch erzählen, die ist bei den Ungläubigen verborgen, weil sie verblendete Sinne haben. Der Teufel hat ihnen die Sinne verblendet. Lasst mich da ganz kurz darauf eingehen, auf diesen Aspekt jetzt in diesem Prolog schon, weil ich nachher in der eigentlichen Predigt darauf nicht mehr komme. Das ist ein harter Tobak, ja? Diese Wahrheit wird von den Ungläubigen nicht erkannt. Der Teufel hat ihnen die Sinne verblendet. Da mögen wir jetzt als Menschen gar nicht richtig drüber nachdenken können mit unserer Logik. Da fehlen uns die gedanklichen Mittel, um damit umzugehen, ehrlich gesagt. Ja? Denn Gott ist nicht jemand und der Teufel auch nicht. Der Teufel ist ja laut Luther Gottes Teufel, ja? Der sich dann die Menschen aussucht und sagt, ja, A, der wird verblendet, C wird verblendet, L wird verblendet, M wird verblendet. So können wir das nicht denken. Wir können als Menschen denken, dass es sich hier um ein Gerichtshandeln handelt, ein Gerichtshandeln Gottes. Im Thessalonicher Brief, ich weiß jetzt nicht genau, ob es im ersten oder im zweiten steht, ich glaube, es steht im zweiten Thessalonicher, da heißt es, Gott hat Menschen die Sinne verblendet und er hat sie blind gemacht für die Wahrheit des Evangeliums, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht hatten. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht anerkannten. Sie haben gesagt, das Kreuz ist eine Torheit. Das Evangelium ist eine Torheit. Sie haben diese Liebe zur Wahrheit nicht bewiesen. Und dann hat Gott ihnen die Sinne verblendet. Als Gerichtshandeln. Das ist eine Weise, wie wir als Interpreten, wie wir als Deuter des Evangeliums damit umgehen könnten. Aber ich möchte noch etwas viel Wichtigeres sagen hier an dieser Stelle. Wir alle gehörten in diese Kategorie. Der Teufel hat ihnen die Sinne verblendet. Wir alle wurden nicht sehend geboren. Keiner von uns, keiner von den Jüngern Jesu, die hier sitzen, keiner von den Nachfolgern Christi, die hier sitzen. Wir alle sind geistlich gesehen Blindgeborene. Und wir alle brauchten die Gnade Gottes, dass er unsere Herzen öffnet, dass er unsere Augen öffnet und unsere Ohren öffnet. Davon waren wir abhängig. Und das gibt mir Hoffnung, liebe Freunde, das gibt mir Hoffnung, liebe Gemeinde, zu beten für diejenigen, denen der Teufel die Sinne verblendet hat, dass sie das Evangelium nicht erkennen, dass sie es nicht begreifen können. Das gibt mir Hoffnung, für sie zu beten und stehen wir für sie ein. Wir gehen weiter. Diese Wahrheit, sagt der Paulus, das ist das helle Licht des Evangeliums. Und dieses helle Licht des Evangeliums, was beleuchtet es? Was zeigt es uns? Was offenbart es uns? Es zeigt uns die Herrlichkeit Christi. Oder die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi, anders ausgedrückt. Darauf kommen wir in der Predigt zu sprechen. So, jetzt beginnen wir mit dem ersten Punkt. Die Übersetzung, die ihr da seht, stammt aus Schlachter. Ich habe meine Bibel zu Hause gelassen. Ich habe hier eine Lutherbibel, aber das ist auch toll. Ich lese es deshalb mal. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Es gibt verschiedene Gründe, sagt Paulus, warum wir uns nicht entmutigen lassen. Und wir müssen und wir sollen uns nicht entmutigen lassen, denn wir haben einen Dienst empfangen. Und diesen Dienst haben wir durch Gottes Barmherzigkeit. So, in diesem einzelnen Vers, den ihr da oben seht, da stecken mindestens drei geistliche Wahrheiten allgemeiner Art drin für uns heute. Und das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Erste geistliche Wahrheit, wir sind Empfänger. Wir sind alle, die wir hier Jünger Jesu sind und Christus nachfolgen, wir sind Empfänger. Unser Leben lang sind wir Empfänger der mannigfaltigen Güte und Gnade Gottes. Wir empfangen den Heiligen Geist durch Glauben. Wir empfangen die geistlichen Gaben durch Glauben. Wir empfangen Vergebung durch Glauben und Bekenntnis. Wir empfangen die Gnade Gottes. Wir empfangen als Sünder die Gerechtigkeit Gottes. Er umhüllt uns mit einem Mantel der Gerechtigkeit. Wir empfangen Kraft. Wir empfangen das Evangelium, damit wir es weitersagen können. Gott öffnet unseren Mund. Wir empfangen seine Sprache. Wir empfangen und so weiter. Ich könnte hier weitermachen. Wir sind Empfänger der mannigfaltigen Güte Gottes. Und wir empfangen auch einen Dienst, sagt der Apostel Paulus hier. Er meint, wir haben hier den Dienst empfangen, das helle Licht des Evangeliums zu verkündigen. Ja, das haben wir empfangen. Das ist ein Geschenk von Gott. Das kommt nicht von uns. So, und jetzt kommt das zweite Prinzip. Das folgt daraus. Daher sind wir Dienende. Wir sind Dienende und Gebende unser Leben lang. Weil Gott uns die Hände füllt, er gibt. Wir empfangen und was wir empfangen, das geben wir. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, wenn wir uns vom Geist Christi leiten lassen, dann können wir gar nicht anders, als das zu geben, als das auszuschütten, was Gott uns in seiner Liebe gegeben hat. Wir können gar nicht anders, als das für andere Menschen auszuschütten, auszugießen. Wir sind Dienende ein Leben lang, weil uns Gottes Liebe treibt, wenn wir uns denn treiben lassen. Gottes Liebe treibt uns. Wir sind Dienende. Immer. Und dieses Phänomen, dass wir Dienende sind, das ist völlig unabhängig von unserem Status. Das ist völlig unabhängig von dem Amt, das wir in der Gemeinde haben. Das ist völlig unabhängig von unseren Qualifikationen. Das ist völlig unabhängig von unserem, jetzt sage ich mal was Mutiges, von unserem Alter. Es ist unabhängig davon. Ich sage sogar, dass es weitgehend unabhängig davon ist, ob wir krank oder gesund sind. Liebe Gemeinde, ich möchte so gerne wissen, und vielleicht werde ich es erst wissen, wenn ich oben bin beim Herrn, wie sehr Einzelne in der Gemeinde und wie sehr die ganze Gemeinde gesegnet worden ist durch Menschen, die nur noch beten können. Die auf dem Bett vielleicht liegen und stöhnend und ächzend uns alle der Gnade Christi anvertrauen. Liebe Freunde, das ist der wichtigste Dienst, den wir leisten können. Aber es gibt noch viel mehr andere. Wir sind ein Leben lang Dienende, fast ein Leben lang Dienende vielleicht. Weil wir Beschenkte sind, weil wir Empfänger sind. Deshalb geben wir gern, weil Gott gerne gibt. Das ist der Geist Gottes, der das zu uns sagt. Ich weiß, dass es viele Hindernisse gibt, aber da sprechen wir ein andermal drüber. Das dritte Prinzip. All das, wir sind Empfänger erstens und deshalb sind wir Diener, all das nur durch die Barmherzigkeit Gottes. Paulus sagt, ich habe einen Dienst empfangen, dass ich das helle Licht des Evangeliums verkündige. Das kommt von Gott. Er hat mich beauftragt. Es ist seine Barmherzigkeit. Er befähigt mich auch. Ich habe es empfangen. Das bedeutet, liebe Freunde, es ist nicht unser Verdienst. Es ist nicht unser Verdienst. Wir haben es empfangen. Und hier haben wir ein Prinzip, das so ganz, ganz anders ist als unsere Welt. Total anders. Und da dürfen wir uns drüber freuen. Es ist ganz anders, als die Welt ist. Stellt euch mal Folgendes vor, ich gebe mal ein banales Beispiel. Ihr wollt euch bewerben um eine Stelle. Ja? Was ist da wichtig? Ob du die Stelle kriegst oder nicht, was ist da wichtig? Viele Dinge werdet ihr sagen, richtig, ja, viele Faktoren sind wichtig. Viele Faktoren spielen eine Rolle, ob du eine Stelle kriegst oder nicht. Ja, sich möglichst gut verkaufen, ja, das stimmt. Was aber auf jeden Fall auch wichtig ist, du brauchst einen Schulabschluss, oder? Meistens, in aller Regel, du brauchst einen Schulabschluss. Du brauchst eine Ausbildung. Vielleicht brauchst du einen Hochschulabschluss. Vielleicht brauchst du andere Qualifikationen, die du erworben hast. Du brauchst etwas, das du mitbringst. Du sagst, hey, ich habe hier was für euch. Könnt ihr mich brauchen? Ja, vielleicht. Ja, ich habe euch was anzubieten. Könnt ihr mich brauchen? Liebe Freunde, das ist im Reich Gottes total anders. Das ist hundertprozentig anders. Du kommst mit leeren Händen, mit nichts. Mit nichts. Und Gott schenkt dir in deine Hände, damit du geben kannst. Und jetzt werden einige mit Recht sagen, nö. Wieso? Ich habe doch eine theologische Ausbildung. Ich bringe doch technische Fähigkeiten mit. Ich bin Ingenieur. Ich bin Musiker. Ich habe Gaben, natürliche Gaben. Ja, natürlich, richtig. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte aus Wales. Diesen Winter, ganz simpel, da traf ich meine Nichte. Also wir fahren jedes Jahr zweimal mindestens nach Wales, weil da meine englische Familie ist. Und da war meine Nichte und die hat ein Kind, das ist 2,5 Jahre alt, das ist meine Großnichte, wenn ich die Verwandtschaftsverhältnisse richtig deute. Ja. Und die hatte zu Weihnachten Knetgummi bekommen, Knetmasse, ja, kennt ihr, Knetmasse. Und dann wollte sie mit der Knetmasse spielen. Und dann nahm sie dann die Knetmasse und machte da rum mit dieser Knetmasse und dann kam dann mehr oder weniger unförmige Gebilde bei raus. Und dann hatte die Mutter ihr aber noch was geschenkt, nämlich kleine Förmchen, so Stechformen. Da kann man dann den Knetgummi, diese Knetmasse platt machen und dann kann man Schönes ausstechen. Und plötzlich brachte dieses 2,5-jährige Kind schöne Sternchen, Kometen, Pflänzchen, Bilder, Gestalten, Tiere hervor aus dieser völlig unförmigen Knetmasse. Liebe Gemeinde, das ist unsere Situation. Wir kommen zu Gott mit etwas, was unförmig ist, was er so, wie es ist, nicht gebrauchen kann. Wir müssen zuerst empfangen, damit wir das, was wir bringen, zum Segen der Gemeinde und des Reiches Gottes einsetzen können. Wir müssen erst empfangen. Wir müssen empfangen die Wahrheit Gottes. Wir müssen empfangen den Geist Gottes. Wir müssen empfangen die Erkenntnis Gottes. Wir müssen Gemeinschaft mit Gott empfangen. Wir müssen neues Leben von ihm empfangen, ein neues Denken. Wir müssen wiedergeboren werden, um das, was wir bringen, damit Gott das, was wir bringen, in Wert setzen kann. Es hat so an sich für das Reich Gottes keinen Wert, aber Gott, er kann es in Wert setzen. Das ist ein Prinzip. Wir empfangen und weil wir empfangen, geben wir. Und alles ist aus der Barmherzigkeit Gottes. Und ihr könnt dieses Prinzip durch die Bibel hindurch verfolgen. Durch die ganze Bibel. Beispiel. Mose. Ja? Mose wird beauftragt, sein Volk aus Ägypten zu führen. Und Mose sagt, ich habe die Autorität nicht, ich habe die Durchsetzungsfähigkeit nicht, ich kann das alles nicht, ich kann auch nicht reden. Wir wissen, dass letztlich Gott Mose befähigt hat, sein Volk aus Ägypten zu führen. Wie war es mit Jeremia? Jeremia sollte einen wichtigen Prophetendienst ausüben. Jeremia sagt mit Recht, ich bin zu unreif, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Gott sagt, sag nicht, ich kann das nicht. Ich befähige dich. Und Jeremia war der Prophet, war ein Prophet Gottes. Wie ist das mit David, als er gegen Goliath antrat? Der hatte noch nie eine Rüstung an. Der hatte keine militärischen Strategien. Der war niemals Soldat gewesen. Keine Kenntnisse von Schlachtfeldern, keine Kenntnisse von Nahkampf in dem Sinne, keine geeignete Waffe. Und ihr werdet sagen, ja, er hat aber eine Steinschleuder. Ja, er hat eine Steinschleuder. Aber dieser David wusste genau, dass er ohne Gott mit dieser Steinschleuder überhaupt nichts anfangen konnte. Und er sagt seherisch, bevor er gegen Goliath kämpft, der Herr wird mich vor diesem Philister erretten. Der Herr wird mich erretten. Und interessant ist auch, was Gott zu Jeremia sagte. Ich mache dich heute zu einer festen Stadt und einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, weil ich dich befähige, ergänze ich dazu. Aber wir können auch ins Neue Testament gehen. Petrus war ein einfacher Fischer. Und er wurde zu einem Felsen für die Gemeinde. Ein einfacher Fischer, zu dem Jesus sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Petrus hatte keinerlei Kenntnisse über Personalführung und Personalmanagement. Keinerlei pädagogische, psychologische Kenntnisse. Keine Ideen, wie das funktionierte, wie man mit Menschen umgeht. Der konnte mit Fischen umgehen. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Ihr werdet sagen, ja, aber Paulus, der brachte doch was mit, oder? Er brachte eine Menge mit, ja. Er hatte einen Stammbaum. Er war ein Schriftgelehrter. Heute würde man sagen, er war ein Akademiker, ein Intellektueller, ein Theologe. Dazu hatte er noch Persönlichkeitsmerkmale, die auch nicht so schlecht waren für das Evangelisieren. Eifrig, hartnäckig, dickes Fell, alles wunderbar. Und dann begegnet er Jesus. Und dann begegnet er Jesus und dieser große Paulus, der wird so klein mit Hut. Sodass Menschen ihn führen mussten, weil er nicht mehr sehen konnte. Und er selber sagt später, alles das, was ich hatte, Ebo hat es in der vorletzten Predigt auch geäußert, alles das, was ich hatte, was ich mitbrachte an Kenntnissen, an Qualifikationen, das habe ich nur für Schaden geachtet, für Dreck habe ich es geachtet. Und deshalb sagt er auch in 2. Korinther 12, kommt später in unserer Predigtreihe, darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Liebe Freunde, wir empfangen von Gott, weil er es ist, der unser Heil vorantreibt und das der Gemeinde und das des Reich Gottes, weil er es ist. Und er hat sich dazu entschlossen und deshalb gibt er uns Barmherzigkeit, sodass wir empfangen und wir dürfen ausschütten. Und das ist eine Ermutigung, sagt Paulus. Deshalb lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst von Gott haben. Es ist nicht so, dass wir ein Aktionsbündnis gemacht haben als Menschen und gesagt haben, schau dir mal die Welt an, wie sie da niederliegt. Diese armen Menschen, die müssen gerettet werden. Wir gründen ein Aktionsbündnis. Nein. Wir haben auch nicht aus uns selbst gedacht, ach Gemeinde, das wäre eine wunderbare Idee. Ne? Da kommen wir dann schön zusammen und beten und singen Lieder und organisieren die Gemeinde und geben uns ein paar Ziele. Das ist doch nicht unsere Idee. Das ist Gottes Idee. Er gibt, wir empfangen. Wir lassen uns deshalb nicht ermutigen, weil er der, ich sage das jetzt mal einfach so, der Agent ist. Weil er der Macher ist. Weil er der Planer ist. So, nächster Punkt. Wir haben nicht nur einen Dienst empfangen und allerlei mögliche Gaben, die ich eben schon aufgezählt habe. Wir haben auch einen Herrn empfangen. Wir haben einen Herrn empfangen, den Herrn Jesus. Komischer Ausdruck, ne? Wir haben einen Herrn empfangen, oder? In der Gesellschaft sind wir so gestrickt, wir lassen uns nicht fremdbestimmen. Ne? Das steckt in uns allen drin. Wir lassen uns nicht fremdbestimmen. Das wäre ja noch schöner. Ja? Und ich sage euch, dass das irgendwo gerechtfertigt ist, dass wir das nicht wollen. Denn es gibt so viele, ich mache mal zwei naive Kategorien, es gibt schlechte Herren und es gibt relativ gute Herren auf dieser Welt. Es gibt schlechte Herren, die sind Diktatoren. Die sind machtversessen und machtbesessen. Und die richten unsere Welt zugrunde. Es gibt Chefs, denen geht es nur um ihre Karriere. Die interessieren sich gar nicht für das Wohl der Firma, sage ich jetzt mal. Die interessieren sich für ihre Karriere, für das Geld, was sie da rausholen. Es gibt Chefs, die haben, ja, die sind vielleicht sogar inkompetent. Weil sie dieses Amt aus irgendwelchen Gründen bekommen haben. Es gibt schlechte Herren auf dieser Welt. Es gibt aber auch relativ gute Herren auf dieser Welt. Vielleicht habt ihr das Glück, dass ihr relativ gute Herren habt. Bosse, Chefs, die denen tatsächlich euer Wohl am Herzen liegt. Die tatsächlich zu euch kommen und fragen, wie geht es euch? Und fühlt ihr euch hier wohl? Und die eure Bedürfnisse beachten. Und denen es um, ja, vielleicht auch das Wohl des Unternehmens geht. Oder das Wohl der Kinder, wenn ihr Lehrer seid. Oder das Wohl der Kinder, wenn ihr im Kindergarten seid. Denen es um diese Dinge geht, ja, die mit bestem Wissen und Gewissen dienen. Die gibt es auch. Das sind relativ, ich sage es, relativ gute Herren. Doch alle, auch relativ guten Herren, können niemals garantieren, dass sie nicht versagen. Sie können niemals garantieren, dass Erfolg eintreten wird. Ich erzähle euch von einem relativ guten Herrn. Dieser relativ gute Herr, der heißt Joachim Löw. Weiß nicht, wer den von euch kennt. Ja, der war ein relativ guter Herr. 2014. Hat er alles richtig gemacht, oder? Mhm. Ja, für die Nicht-Kenner, Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und er hat die Fußballnationalmannschaft 2014 zum Weltmeistertitel geführt. Er hat alles richtig gemacht. Ein relativ guter Herr für seine Nationalspieler. Dann kam 2018 und Deutschland fuhr das schlechteste Ergebnis bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ein, das es jemals gegeben hat. Nach Hause in der Vorrunde. Und nicht nur Joachim Löw, aber viele andere auch, aber auch er, sie haben Fehler gemacht. Und er selbst hat in einem denkwürdigen Interview nachher gesagt, das, was ich getan habe, das grenzte an Arroganz. Das, was ich getan habe, das grenzte an Arroganz. Genau das war's. Deshalb machte er Fehler, dachte, oh, das schaffen wir. Liebe Freunde, was ich nur sagen will, relativ gute Herren können euch nicht vor Versagen schützen. Sie können euch nicht vor Misserfolg schützen, so gut sie auch sein mögen. Aber es gibt einen guten Herrn, einen einzigen. Jesus Christus. Jemand hatte mal zu ihm gesagt, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das Erste, was Jesus darauf antwortete, war, was nennst du mich gut? Einer ist gut, nur Gott im Himmel ist gut. Und wir wissen, dass er Gott gleich ist. Wir wissen, dass er der Sohn Gottes ist. Und er ist wirklich ein guter Meister. Er ist der einzige gute Meister, der jemals unseren Planeten betreten hat. Und er wird es auch bleiben, bis dieser Planet untergeht. Er ist der einzige gute Meister. Liebe Freunde, von einem solchen Meister lasse ich mich gerne fremdbestimmen. Ich sage euch das. Ich lasse mich gerne von ihm fremdbestimmen. Weil er nämlich weiß, was das Ziel meines Lebens ist. Weil er das weiß und er weiß auch, wie man es erreicht. Weil er weiß, was meine Prioritäten, wie meine Prioritäten in meinem Leben aussehen sollen. Er weiß, wie das am besten funktioniert. Ja, welche Prioritäten in meinem Leben da eine Rolle spielen sollen. Das weiß er. Weil er weiß, was gut für mich ist. Er weiß, wie ich mit Menschen umgehen soll. Wie ich auf Menschen zugehen soll. Und so weiter und so weiter. Er weiß, wie ich das Wort Gottes lesen soll. Er weiß alles. Er ist wirklich ein guter Meister. Und deshalb dürfen wir sagen, wir haben einen Herrn empfangen. Deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Ein Herr, der ein guter Meister ist und weiß, wie unser Leben gelingt in den Augen Gottes. Wie unser Leben gut wird in den Augen Gottes. Wie in den Augen Gottes unser Leben zu einem, in Anführungszeichen, Erfolg führt in Ewigkeit. Er weiß das. Ich lasse mich gern fremdbestimmen. Wir haben einen wunderbaren Herrn empfangen. Drittens und letztens. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir haben eine Herrlichkeit empfangen. In der Schlachterübersetzung heißt es in Vers 6, denn Gott hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus spielt darauf ab, das zielt darauf ab, dass das Evangelium, das er verkündigt, ein helles Licht ist. Und dieses helle Licht zeigt uns, wie herrlich Christus ist. Wenn er das Evangelium verkündigt, dann führt das zur Erkenntnis bei den Hörern der Herrlichkeit Christi. Sie sehen, wie wunderbar Christus ist. Er hat es in unseren Herzen Licht werden lassen. Lass mich kurz auf dieses Licht eingehen. Das Licht spielt in der Bibel eine große Rolle, schon ganz am Anfang bei der Schöpfung. Da sprach Gott, es werde Licht. Die Erde war im Chaos, die Erde war finster und dunkel. Und Gott sprach, es werde Licht. Das war ein schöpferischer Akt, ein kreativer Akt. Gott hat es hineingesetzt in diese Dunkelheit. Es werde Licht. Und die meisten wissen, dass das ein wunderbares physikalisches Phänomen ist. Ein wunderbares physikalisches Phänomen, wenn du einen dunklen Raum hast, stockdunkel, und du stellst da auch nur die kleinste Kerze auf. Die Dunkelheit ist niemals in der Lage, diese Kerze auszulöschen. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Dunkelheit kann dieses Licht nicht auslöschen. Und so ist es mit uns auch, wenn wir das Evangelium in unserem Herzen haben, wenn wir den Geist Gottes empfangen haben. Durch Glauben. Wenn dieser helle Schein in unserem Herzen ist durch Gott, der ihn uns geschenkt hat, dann ist auch selbst unsere Dunkelheit nicht in der Lage, dieses Licht auszulöschen. Selbst unsere Sünde und unser Versagen kann dieses Licht nicht auslöschen. Es bleibt. Es ist ein herrliches Licht. Und diese Erkenntnis, von der Paulus spricht, er sagt ja, dieses Licht des Evangeliums, das leuchtet, das erleuchtet euch, sodass ihr das Evangelium erkennt, sodass ihr die Herrlichkeit Christi erkennt. Und diese Erkenntnis ist keine Erkenntnis, die ihr hier oben im Kopf bewahrt. Das ist keine Erkenntnis, die in einem Buch steht, das ihr nehmt und ins Regal stellt und dann darf die Erkenntnis in diesem Buch und im Regal schlafen. Das ist eine Erkenntnis, wenn du die Herrlichkeit Christi erkennst, durch Gottes Geist, durch Gottes Gnade. Dann ist das eine Erkenntnis, die bewegt. Dann ist das eine Erkenntnis, die euch in Marsch setzt. Dann ist das eine Erkenntnis, die euch Kraft gibt. Dann ist das eine Erkenntnis tatsächlich, die euch zur tätigen Liebe führt. Es ist eine Erkenntnis, die euch in Bewegung setzt. Sie kann das tun. Versteht, wir haben eine Herrlichkeit empfangen. Wir haben nicht nur die Erkenntnis dieser Herrlichkeit empfangen, wir haben mit dem hellen Schein und dem Licht, das Jesus uns gegeben hat, selbst einen Anteil dieser Herrlichkeit empfangen. Ein Vorgeschmack, ein, wie sagt man, Angeld auf diese Herrlichkeit durch den Glauben haben wir empfangen. Marcel hat letzte Woche über diese Herrlichkeit gesprochen und hat die Liebe Christi besonders hervorgehoben. Was ist die Herrlichkeit Christi? Es ist auch wieder sehr mannigfaltig. Die Herrlichkeit Christi besteht unter anderem natürlich in der bedingungslosen Liebe, die Jesus für uns hat. Das ist eine Liebe, die wir nicht haben. Ich wiederhole, das ist eine Liebe, die wir nicht haben. Es ist ein Geschenk, bedingungslose Liebe. Das ist die Herrlichkeit Christi. Die Herrlichkeit Christi ist auch ewiges Leben. Der Tod kann ihm nichts anhaben, nicht mehr. Diese Herrlichkeit Christi besteht darin, dass Christus das Ebenbild des Vaters ist, Wesensgleichheit hat mit dem Vater und dass er in Ewigkeit in Gemeinschaft ist mit dem Vater. Die Herrlichkeit Christi besteht darin, dass er reinen Herzens ist und seine Motive rein sind. Und viel, viel mehr. Eins möchte ich noch sagen, die Herrlichkeit Christi besteht auch darin, dass er sündlos ist. Da ist Sünde abwesend. Sünde glänzt bei Jesus durch Abwesenheit. Das werden wir einmal alles empfangen. Und wir haben jetzt ein Angeld. Wir haben schon etwas empfangen. Von dieser Herrlichkeit. Und die treibt uns an. Sie treibt uns an. Sie möchte uns antreiben. Sie kann uns bewegen. Sie führt uns ins Gebet. Ich glaube, diese Herrlichkeit, wenn wir sie erkannt haben, dann führt sie uns zuallererst ins Gebet, weil wir nicht anders können, als nur sagen, gelobt sei Herr, der Herr Jesus Christus aufgrund seiner Herrlichkeit. Sie führt uns ins Gebet. Sie führt uns zu einer tätigen Liebe. Sie führt uns zu Demut und so weiter. Sephora Nelson hat ein Lied gesungen, das eigentlich ein Gebet ist. Und das heißt, schenk mir deine Augen, Herr. Schenk mir deine Augen, Herr. Und sie berichtet von einem Menschen, der leer ist. Ja, der leer ist. Der perspektivlos ist. Ein Menschen, der irgendwie sein Glück sucht. Krampfhaft sein Glück sucht. Vielleicht Vergnügen sucht. Von einem Menschen, der vielleicht am Rande der Gesellschaft ist. Einer Prostituierten. Einem Menschen, der gestrandet ist. Und was betet sie für den Menschen? Was betet sie für den Menschen? Schenk mir deine Augen, Herr, damit ich sehe, wie du ihn siehst. Schenk mir deine Augen, Herr, damit ich ihn sehe, wie du ihn siehst, mit den Augen deiner Liebe. Mit den Augen deiner Barmherzigkeit. Mit den Augen deiner Gnade. Schenk mir deine Augen, damit ich ihn sehe, wie du ihn siehst. Und dann sagt sie, schenk mir deine Worte, damit ich ihm sage, was du sagen würdest. Damit ich ihm sage, was du sagst. Schenk mir deine Worte. Was sind das für Worte? Was sind das für Worte, die Gott schenkt? Es sind ermutigende Worte. Es sind ermunternde Worte. Es sind mutmachende Worte. Es sind wahre Worte. Liebe Freunde, und manchmal auch sind es ermahnende Worte. Und da sind wir bitte ganz schön vorsichtig. Manchmal sind es ermahnende Worte. Die haben im Reich Gottes nur einen Segen, wenn sie gleichzeitig mit Demut und Liebe daherkommen. Sonst sind sie nicht gesegnet. Wenn sie gleichzeitig mit Liebe und Demut daherkommen, dann sind auch ermahnende Worte notwendig. Schenk mir deine Worte, Herr. Und dann singt sie weiter, und vor allem, Herr, dein Herz, das seine tiefsten Nöte kennt. Gott schenkt uns Einfühlsamkeit für den Menschen, der uns gegenübersteht. Er schenkt uns, die Welt aus seiner Sicht zu sehen. Er schenkt uns, in seine Seele hineinzuschauen. Er schenkt es uns, dass wir ihm tätige Liebe erweisen. Ich fasse zusammen. Wir lassen uns nicht entmutigen, liebe Gemeinde. Wir müssen uns nicht entmutigen lassen. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, weil wir Empfänger der mannigfaltigen Gnade Gottes sind. Wir empfangen einen Dienst. Wir empfangen vielfältige Gaben. Wir empfangen einen Herrn, der uns führt und der einzige gute Meister auf dieser Welt ist. Und wir empfangen eine Herrlichkeit, die Erkenntnis der Herrlichkeit Christi, die uns bewegen kann zu einer tätigen Liebe und zum Gebet und zu all diesen wunderbaren Dingen, zu denen wir uns auch hier treffen, die uns auch in den Gottesdienst bewegen kann und vieles mehr. Amen.